als Strafverteidiger muss man immer schauen, dass man mit den Strafverfolgern Schritt halten kann. Und darum haben wir uns Expertise geholt vom Chaos Computer Club. Respektive, wir haben die Welle holen und der Greg hat mal angefragt. Und dann hat es lange keine Antwort gegeben. Und irgendwann ist dann eine Antwort gekommen und dann haben wir einen Experten zum Nacht eingeladen. Und das war der Hans-Peter Öhri gewesen. So haben wir ihn kennengelernt. Und ich weiss, ich mag mich noch ganz gut erinnern, das war weit vor Corona-Zeit gewesen, sind wir zu Nacht essen. Und dann habe ich ein Fleisch bestellt und habe gesagt, ich will es medium rare. Und habe dann betont, ich meine es aber auch so, ich will es nahezu blutig, oder? Und dann sagt der Kellner ganz pikiert, unsere Köche wissen, wie man das kocht. Man weiß es ja, wenn man jetzt erzählen ist natürlich eine Schuhsohle gekommen. Und ich meine, sage ich, hey, aber schau jetzt doch mal das Fleisch an, das ist ja weit entfernt von dem, was ich gewünscht habe. Und ich habe es ja noch extra gesagt. Und der freche Sich von meinem Kellner hat gesagt, wir haben halt in unserer Küche eine eigene Garstufe. Ich meine, versteht sich von selber, wir sind nie mehr dort gegessen. Ich tue jetzt nicht nachtreten und sagen, welches Lokal das in Zürich war. Aber dass ich dort nicht aufgestanden bin und rausgelaufen bin, hat ganz viel mit dem Hans-Peter Öhri zu tun gehabt. Wir haben einen super spannenden Abend verbracht und er hat uns ein paar wertvolle Lektionen erteilt. Vor allem, wenn es in das Zahlen gegangen ist, hat er uns erklärt, so geht es dann gar nicht. Auf jeden Fall, der Gregi hat jetzt die blendende Idee gehabt, mit dem Hans-Peter wieder mal zu reden. Die Entwicklung ist ja so schnell, ist quasi, was du vor 2 Monaten geredet hast, ist heute schon wieder veraltet. Das Gespräch, das er mit dem Hans-Peter geführt hat, ist super spannend. Es geht um sicheres Arbeiten, Dokumente über Servers. Es geht darum, wie vertrauenswürdig ist Streamer. Es geht darum, was hat die Digitalisierung für die Strafverfolger verändert. Wie sicher ist Kommunikation über WhatsApp, sei es per Nachricht oder sei es per Telefonie. Was bedeutet End-to-End-Verschlüsselung? Wie sicher sind Zoom und Microsoft Teams? Super spannende Themen. Das Gespräch geht 25 Minuten. Es ist mir wie 3 Minuten vorgekommen. Vielen Dank den beiden und geben wir ihnen gerade das Wort.
Hans-Peter, wir haben den Podcast heute vorbereitet mit einem Tool, das heisst CryptPad. Ist unsere Vorbereitung jetzt sicher gewesen?
Das ist nach allem, was wir wissen, sicher gewesen. Das heisst, die Daten sind für niemand anders lesbar gewesen als für dich und für mich.
Genau, es ist eine Art, so wie eine Kollaboration haben wir da gemacht, ähnlich bei Google Drive. Wir können gemeinsam am gleichen Dokument arbeiten. Und was ist das für ein Anbieter oder was ist das Open Source, hast du mir gesagt?
Das ist CryptPad, ist eine Open Source Software, wo man auch prüfen kann, ob selber, wenn man rauskommt, ob das tatsächlich sicher ist. Und das ist eben End-zu-End verschlüsselt, also dass nur wir das haben können lesen, auch wenn die Daten auf einem Server in Frankreich oder sonst in Amerika.
Gut. Ich tue jetzt gerade bereits erstmal vom Skript, das wir vorbereitet haben, abweichen. Aber ich höre es immer wieder überall, die ganze Zeit. Open Source hat so wie ein Label von Sicherheit. Oder? Und wenn etwas Open Source ist, dann ist es vertrauenswürdiger. Kannst du mal ganz kurz sagen, warum Aktivisten oder datenschutzaffine Leute so darauf Wert legen, ob etwas Open Source ist oder nicht?
Open Source heisst, dass die Anweisung an die Maschine menschenlesbarer Form zur Verfügung steht, dass man mich anschauen kann und ich kann verifizieren, was macht mein Gerät tatsächlich und ich das auch selber kann verändern. Und wenn je mehr Leute jetzt so ein Programm anschauen, desto mehr Leute haben die Möglichkeit, allfällige Fehler oder Sicherheitslücken zu entdecken. Und das ist speziell wichtig eben im Verschlüsselungsbereich, wo es eine sehr komplexe Materie ist, dass da nicht irgendein Anbieter selber etwas bastelt, sondern dass man eben eine Peer Review hat, also andere auch können schauen, dass es richtig funktioniert.
Also auch eine Art von Schwarmintelligenz. Und genau. Umso mehr Leute darauf schauen, umso eher ist es unwahrscheinlich, dass jemand etwas auch verstecken
konnte. Genau.
Hat Threema jetzt alles offengelegt? Weiss man das?
Threema hat nicht alles offengelegt, aber sie haben sehr viel offengelegt.
Kann man sagen, ist vertrauenswürdig in deinen Augen?
Ist sicher von den grossen Chat-Anbietern einer der vertrauenswürdigsten.
Ich habe mir überlegt, dass offenbar auch der Bund, Bundesangestellte werden teilweise auch angewiesen oder es ist die bevorzugte Instant-Messenger-Lösung. Da frage ich mich immer, wenn das vom Bund so empfohlen wird, der Code ist nicht endgültig freigelegt, ob sie dort noch irgendetwas, eine Spezialabteilung haben, womit der Dienst zusammenarbeitet.
Nein, das wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich macht mehr noch den Eindruck, dass es eben ein Schweizer Anbieter ist und man als Bund dann vielleicht auch mehr Vertrauen in Threema hat als an ausländische Anbieter.
Okay, gut. Also wir sind voll eingestiegen. Zuerst, Hans-Peter, herzlich willkommen im Podcast auf dem Weg als Anwältin. Wer bist du?
Ich bin ein Anwalt, jawohl. Ich komme ursprünglich von Basel und eigentlich von Haus aus IT-Nerd, sage ich amix. Ich wollte nicht zum Fachidiot werden und habe deswegen nicht IT studiert, sondern Ökonomie und Jus. Ich habe mich dann immer gern damit beschäftigt, mit der Kombination von diesen drei Gebieten, also von der Technik, der Juristerei und den ökonomischen Auswirkungen.
Man kann sagen, du bist eigentlich ein Legal Engineer. Du machst ja Übersetzungsarbeiten zwischen Juristen und Informatikern. Die verstehen sich nicht einfach ohne weiteres.
Da gibt es teilweise grosse Missverständnisse. Die Juristen meinen immer, wenn im Gesetz etwas geregelt ist, dann läuft es auch tatsächlich so. Und dann probiere ich amigs zu erklären, dass es da noch andere Kräfte amigs dahinter gibt, eben technische oder ökonomische, die dann vielleicht eine andere Auswirkung haben.
Ich habe dich kennengelernt. Ich hatte mal eine Idee, ich weiss nicht, vielleicht etwa 10 Jahre her oder 8 Jahre her, habe ich mal die Idee gehabt, dann müsste man so in einer kleinen Gruppe einen Austausch haben mit Anwältinnen und Anwälten, Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger, um ein vertieftes Verständnis zu bekommen, was ist technisch möglich, abhörtechnisch, was ist nicht möglich. Und habe mal den Chaos Computer Club Schweiz angefragt, ob sie jemanden hätten, die uns mal zusammenarbeiten oder dürfen wir das Nachtessen einladen. Es ist erst ganz lange nichts gekommen. Eine sehr defensive Kommunikationsstrategie vom CCC. Und irgendwann haben sie dann dich empfohlen. Und so habe ich dich kennengelernt. Wir haben das spannende Nachtessen gehabt. Und du bist auch der Erste in unserer ersten Durchführung von Digitalisierung von Strafrecht. Bist du einer der ersten Referenten gewesen und hast jetzt auch mehrmals schon wieder an dieser Tagung teilgenommen. Also so kennen wir dich. Also bist du ein Hacker?
Ich bin ein Hacker nach der klassischen Definition, also Hacker im Sinn von Technik innovativ ausprobieren, nicht in der Bedeutung von, ich würde mich jetzt illegal neu einschleusen. Ich tue auch mich im System einschleusen, das aber nur im Auftrag von dem System gehört. Wir nennen das dann Pentesting. Also wenn jemand wissen will, ist das System sicher, dass er jemanden beauftragt, der probiert, in das System einzudringen.
Dann, das ist einfach mal juristisch gerade spannend, das ist eine Einwilligung des Verletzten vermutlich, die er unterschrieben hat, der Rechtfertigungsgrund. So.
Genau, technisch, also, ja. Es ist mit dem Einverständnis von dem, der geschützt wird, und dann dürfen wir es natürlich machen.
Und bist du in wie viel Prozent bist du erfolgreich bei so Pentests?
Also es ist ja dann nicht nur technisch, sondern wenn, dann probiert man dann auch das ganze Arsenal aus. Also auch die Sicherheit vom Büro zum Beispiel, wenn der Techniker vom Kopierer vorbeikommt, wird einfach reingelassen, darf einfach an alle Systeme annehmen etc. Und mit dem zusammen, also der ganze Social Engineering Teil noch, ist man erstaunlich häufig leider erfolgreich, dass man irgendetwas erreicht.
Also vorbestraft wegen Hacking bist du nicht?
Gar nicht. Ich bin ein absolut unbeschriebenes Blatt, was das Strafregister angeht. Ich bin Autopolizei nur als Zeugen und Anwalt bekannt.
Ja. Ich habe dich mal in der ersten Weiterbildungsveranstaltung Digitalisierung vom Strafrecht als White Hat Hacker vorgestellt. Kannst du noch kurz, was ist das Gegenpart? Red Hat oder Black Hat? Oder was ist
das? Nein, das Gegenteil wäre dann der Black Hat. Also der Black Hat Hacker ist so die allgemeine Bezeichnung eben für die, die illegal unterwegs sind, die also probieren, im System einzudringen und vielleicht auch zum persönlichen Vorteil Daten zu missbrauchen. Das Gegenteil ist eben der White Hat Hacker, der offiziell unterwegs ist, eben im Auftrag von dem, wo eigentlich geschützt werden soll und Sicherheitslücken probiert aufzudecken. Und dann gibt es noch so ein Zwischending, das sind die Grey Hat Hacker, das sind die, die einmal so unterwegs sind. Ja, das ist so die grobe Unterscheidung.
Abweichend vom Skript, aber es nimmt mich einfach persönlich Wunder. Was sind die Hacker oder Aktivisten, die Sicherheitslücken entdecken? Ich glaube, das Credo, wenn ich das richtig verstanden habe, das Credo ist, dass man den Anbieter von diesen Dienstleistungssoftware eine gewisse Gnadenfrist gibt, dass sie es beheben können, bevor man es veröffentlicht. Gell?
Genau, das ist so der Zielkonflikt. Der Anbieter möchte eigentlich, dass seine Sicherheitslücken gar nie bekannt werden, also schon ein PR-Problem. Oder? Und man hat dann in der Vergangenheit halt häufig das Problem gehabt, dass eine Lücke dem Anbieter bekannt war, aber der einfach nichts unternommen hat, weil es halt zu teuer war, irgendwelche Updates auszuspielen etc. Und deswegen hat sich so, das nennt sich dann Responsible Disclosure durchgesetzt, dass also wenn man eine Sicherheitslücke entdeckt, dass man die einem Betroffenen meldet, so dass er auch die Möglichkeit hat, die Sicherheitslücke zu beheben, dass es aber dort eine Frist gibt und zum Beispiel 3 Monate später man das dann auch publiziert. Das gibt ihm die Möglichkeit zu reagieren, aber er sollte dann eben auch reagieren und das nicht einfach losschleifen.
Und der böse Hacker verkauft die Lücke?
Genau, der böse Hacker würde die Lücke entweder selber ausnutzen, selber Profit ausschlagen oder, was gerade in letzter Zeit häufiger geworden ist, verkauft die Lücke an andere Akteure, die vielleicht nicht so eben White Hat und unterwegs sind, dass die das können ausnutzen.
Ich habe dich gefragt für eine Unterhaltung, weil man immer wieder das sogenannte Stichwort Chatkontrolle oder das Phänomen oder das Projekt Chatkontrolle begegnet ist. Und ich habe dich dann mal mit dir Kontakt aufgenommen und dich gefragt, ob wir also zusammen darüber unterhalten. Du hast ja auf Twitter immer wieder mal Status-Updates. Wir könnten da in der Shownotes deinen Twitter-Account gerne verlinken. Machst Status-Update, was jetzt in Europa gerade läuft. Und das hängt ganz stark damit zusammen, mit der Verzweiflung von der Polizei, meiner Meinung nach, von der Strafverfolgungsbehörde, wenn am Telefon der eine angebliche Dealer zum anderen angeblichen Dealer sagt, hey komm, wir wechseln jetzt auf WhatsApp. Und dann ist es für die Polizei vorbei, richtig?
Dann ist es sehr viel schwieriger für die Polizei, sagen wir es mal so. Wenn wir das technisch einordnen, müssen wir wahrscheinlich aber jetzt ein bisschen vorher anfangen, wie es denn früher noch passiert.
Dir ist die Bühne.
Also wenn wir Klassiker haben, wir haben früher das analoge Haustelefon gehabt, wir haben ein langes Kabel dran und haben dort darüber telefoniert, vielleicht haben wir Brief geschrieben, das hat man früher noch damals noch gemacht. Auch dort hat der Staat gleich gefunden, im Zweifel müsst ihr da am nächsten Ort drin haben, was da läuft, was da besprochen wird. Man hat aber einen gewissen Schutz drin gehabt, also das Ganze war analog gewesen. Es hat einen staatlichen Monopolist gegeben, der auch noch besonderen Schutz versprochen hat, mit einem Fernmeldegeheimnis oder einem Briefgeheimnis. Und es hat immer eine Verbindung gegeben, eine Leitung. Wenn wir miteinander telefoniert haben, hat es eine Telefonleitung gegeben, die auf dem kürzesten Weg von meinem Telefon bis zu deinem Telefon die Verbindung hergestellt hat.
Entschuldigung, also das ist eigentlich wie die Damen, die früher noch da umgesteckt haben. Das gibt es so die alten Bilder.
Genau,
die alten Vermittlerinnen, wo man
Vermittlerinnen.
Einen Draht miteinander verbunden
hat. Genau. Ja. Und wenn ich jetzt als Staat so eine Verbindung ablose, dann ist das sehr aufwendig. Ich muss eben schon mal physisch dort hin, wo die Leitung durchgeht. Ich muss jede Leitung einzeln dann anzapfen. Und deswegen kann ich mir schon gar nicht von den Ressourcen her leisten, hier allzu viel abzuhören. Jetzt haben wir Digitalisierung, die reingekommen ist, und die hat wahnsinnig viele Veränderungen gebracht. Einmal haben wir nicht mehr den einen staatlichen Anbieter, der ein Monopol hat, sondern wir haben eine Unzahl von Anbietern, die international verstreut sind. Ich kann auch in der Schweiz kann ich einen amerikanischen Anbieter verwenden etc. Es gibt eben nicht mehr die eine Leitung, wo das drüber geht, sondern je nach Anbieter können das ganz unterschiedliche Leitungen sein. Die Leitungen gehen allenfalls übers Ausland oder sonst noch durch. Die Digitalisierung hat aber auch das Verhalten verändert. Also ich sage dem Skalierung beim User. Früher hat man manchmal mal telefoniert und dann ist es wieder gut gewesen. Heute haben wir den ganzen Tag ein Abhörgerät eigentlich auf uns, tragen das mit und auf dem Gerät sind nicht nur Telefongespräche, sondern unser ganzes digitales Leben spielt dort drüber ab. Umgekehrt gibt es auch eine Skalierung bei möglichen Abhörmaßnahmen. Während früher ich eben physisch vor Ort haben müssen gehen, um eine Leitung anzuzapfen, ist es heute mit einem Klick da, ob ich jetzt einen Anschluss abhören will oder ob ich 100 Anschlüsse abhören will, hat systematisch keinen Unterschied. Es gibt nicht systematisch mehr Aufwand. Und deswegen ist natürlich die Hürde, jetzt rein ökonomisch schon gesprochen, für einen Abhörer schon sehr viel niedriger.
Also ich habe vielleicht das, wenn ich das verstanden habe, oder wenn ich dich richtig verstehe, ist einerseits, der Einzelne wird viel lukrativer zum Abhören, zum Ablösen, weil er gibt alles preis, insbesondere sein mobiles Gerät, durch möglicherweise einen nachlässigen Umgang mit seinen Daten oder vertrauensvoll oder einfach nur schon rein aus der ökonomischen Zwängen raus, oder, dass man ganz gesund kommuniziert. Man wird viel attraktiver und es wird auch viel einfacher für den Strafverfolger. Er kann eigentlich in seinem Büro hocken, vor seinem Bildschirm oder Strafverfolgerin und kann von dort aus Massnahmen ergreifen, per Klick schon fast, und auch viel mehr aufs Mal oder mit viel weniger Aufwand.
Genau. Jetzt, was es ein bisschen schwieriger macht, ist eben die Vervielfachung der Anbieter und die Internationalisierung. Eben, wenn wir jetzt WhatsApp nehmen in dem Beispiel, das ist ein Service, der ist weit im Ausland. Da hat Schweizer Recht relativ wenig zu melden. Ist für die Polizei dann die Frage, ja, wenn sie jetzt auf WhatsApp gehen, wie können wir das abhören? Das Einfachste war früher noch, wenn jemand WhatsApp verwendet, gibt es ja eben die Verbindung vom Handy zu WhatsApp und dann von WhatsApp wieder zum anderen Handy, wo die Message weitergeleitet wird. Das Einfachste wäre, sich dort einfach in den Weg dazwischen zu schalten. Das ist dann eine sogenannte Man-in-the-Middle-Attack, wo also die Verbindung von mir zu WhatsApp nicht direkt zu WhatsApp geht, sondern erst einmal einen Zwischenstopp bei der Polizei macht und dann von dort weiter zu WhatsApp geht.
Und wo würde er ansetzen? Bei der Swisscom vermutlich?
Zum Beispiel das Handy im Provider bei der Swisscom, ja. Das ist relativ lang gegangen, aber dann hat man gefunden, eben die ganze Kommunikation auf dem Internet, die muss auch gesichert sein. Und dann hat man angefangen, sogenannte Transportverschlüsselung einzuführen, also dass die Verbindung von mir zu WhatsApp mathematisch geschützt ist. Das heisst, ich kann sicher sein, dass auf dem Weg von mir zu WhatsApp niemand anders mithören kann. Aber WhatsApp selber könnte meine Message lesen und tut dann die wieder neu verschlüsseln und dem Empfänger zukommen lassen.
Also eigentlich ist wie, was du schreibst, ist bis zu den Server von WhatsApp irgendwie geschützt in einem geschützten Rohr oder so. Also einfach
genau. In
einem geschützten Rahmen, wo niemand dran kommt.
Sozusagen in einem versiegelten Briefumschlag. WhatsApp macht den Briefumschlag auf, schaut, an wen geht die Message, tut es in ein neues Briefumschlag und tut es dann wieder zuschicken.
Gut, also dann wäre der Schwachpunkt noch Server von WhatsApp.
Genau, das ist auch das, was passiert ist. Wir erinnern uns an die Affäre Snowden, die aufgedeckt hat, dass eben beim Anbieter massenhaft Daten gesammelt werden. Und zwar nicht nur von den Anbietern selber, sondern eben auch zum Beispiel von den Geheimdiensten. Natürlich dann nicht vom Schweizer Geheimdienst, weil der hat ja keinen Zugriff auf WhatsApp, aber zum Beispiel bei den Amerikanern und den Briten ist massenhaft gesammelt worden.
Kannst du das Ganze, das sind ja vielleicht schon, vorher hat das gerne schon vergessen, ist es insbesondere gesammelt worden für die Dienste, also für Gefährdungslage, politische oder mehr so Sicherheitsaspekte? Oder ist es auch durchgestochen worden dann zu den Strafverfolgern? Weiss man das?
Also es ist sicher durchgestochen worden, aber der Ansatz war einfach gewesen, mehr ist besser. Also man hat eben nicht mehr einzelne Verbindungen wollen ablösen, sondern man hat einfach einmal alles gesammelt, um dann können zu schauen, findet man im Nachhinein irgendetwas in dem Datenberg.
Genau, wenn man noch speziell analysieren will, ist man dann nah.
Genau. Okay. Eben, das ist aufgeflogen und deswegen haben die Anbieter das Konzept gewechselt und sind zu einer sogenannten End-to-End-Verschlüsselung übergegangen. Die End-to-End-Verschlüsselung heisst, dass wirklich von End-User bis zu End-User die Message absolut geschützt ist. Also ich würde jetzt meine Message erstmal in einen Briefumschlag tun, der an dich adressiert ist. Dann das Ganze nochmal in einen Briefumschlag, der an WhatsApp geht. WhatsApp macht seinen Briefumschlag auf, kann aber nicht lesen, was in der Message steht, sieht nur, das ist an dich adressiert, tut es wieder in ein neues Briefumschlag und schickt dir das zu. Das ist eben End-to-End-Verschlüsselung, also wirklich nur Sender und Empfänger können tatsächlich die Message lesen. Der Anbieter, der zwischendrin ist, hat gar keine Möglichkeit, vom Inhalt Kenntnis zu nehmen.
Was verbleibt für Rest- oder Randdaten, dass du mir etwas geschickt hast, dann und dann?
Genau, also WhatsApp würde in dem Beispiel können feststellen, wenn ich wem, also dir, etwas geschickt habe und vielleicht noch, ob das jetzt ein Message war oder ob das 2 GB an Daten waren, das können sie natürlich nachvollziehen. Aber vom Inhalt können sie, auch wenn sie es wollten, keine Kenntnis nehmen.
Aber sie wissen einfach 2 GB Daten, sie wissen nicht, ob das ein Film wäre oder ganz viele Textdokumente
genau.
Oder
so. Gut. Genau.
Und das ist eigentlich grundsätzlich, ich meine, das ist also End-zu-End-Verschlüsselung, das ist einfach Mathematik. Das ist, oder beziehungsweise ist das im Moment dann hackbar? Oder end zu end kann man sagen, ist grundsätzlich einfach unmöglich dran zu kommen.
In der Theorie ist es unmöglich dran zu kommen, in der nützlichen Frist. Also wenn man mehr Zeit hat, als das Universum alt ist, dann könnte man es ausprobieren. Aber sonst ist de facto ist es unmöglich. Ja. Also, natürlich gibt es vielleicht eine Lücke oder einen Fehler im Programm, wo das nichts ermöglicht, aber die würden natürlich von diesen Anbietern auch möglichst schnell wieder geschlossen, wenn sie dann entdeckt werden.
Nur ganz kurz dabei zu bleiben, WhatsApp hat, auch wenn sie möchten, den Brief an mich auftun, das geht gar, für sie gar nicht.
Genau, das ist Mathematik, also sie können es gar nicht.
Jetzt können wir ganz kurz wieder abweichen vom Skript, du entschuldigst mich, am Anfang vom heutigen Podcast. WhatsApp, nehme ich an, hat ihre Lösung nicht komplett Open Source gemacht. Vertrauen wir darauf, dass WhatsApp end-to-end verschlüsselt? Oder weißt du als IT-Nerd oder hast du Quellen, weißt du, ob es tatsächlich end-to-end verschlüsselt ist? Oder vertrauen wir da?
Also, gerade bei amerikanischen Anbietern ist natürlich immer eine gewisse Skepsis sicher angebracht. Es ist so, dass ich sage immer, man muss auch wissen, gegen was schützt man sich. Also wenn ich jetzt in meinem privaten Umfeld WhatsApp verwende, dann habe ich einen weniger hohen Schutzbedarf, als wenn ich jetzt zum Beispiel ein Verfahren von Schweizer Banken gegen den amerikanischen Staat führe. Dann wäre ich vorsichtiger und würde dann vielleicht einfach, ohne dass ich jetzt wüsste, dass WhatsApp da eine Lücke hätte, würde ich vielleicht ein anderes System verwenden.
Wir können aber nicht ausschliessen aktuell, ob WhatsApp eine Lücke hat oder nicht. Im Moment ist es ein Versprechen von WhatsApp.
Genau.
Vielleicht zum Beispiel im Unterschied zu Signal, wo glaube ich, Open Source basiert ist, wo man es festgestellt hätte, wenn es eine Lücke hätte, richtig?
Oder wo man es einfacher festgestellt hat.
Einfach festgestellt, gut. Okay, bitte, ich möchte dich... Mein Unterbruch ist fertig.
Genau. Jetzt, du hast... eben gefragt, wie das mit Voice over IP ist in dem Zusammenhang. Grundsätzlich, Voice over IP heißt einfach klassisches Telefon über digitale Netze abzuwickeln. sämtliche, auch die klassischen Telefonanschlüsse in der Schweiz funktionieren heutzutage digital, sind also Voice over IP, also auch mein Swisscom-Anschluss, den ich daheim einstöpsle, läuft über IP, also digital. Das sind aber Voice over IP heisst nicht, dass ich jetzt, wenn ich einen Swisscom-Anschluss habe, nur Swisscom kann verwenden, sondern ich könnte jetzt auch einen von den vielen alternativen Anbietern für einen Telefonanschluss verwenden, auf dem Anschluss von der Swisscom. Oder, wenn wir beim Beispiel WhatsApp bleiben, auch WhatsApp bietet ja Anrufe an, also nicht nur Textmessages oder Dateien, die übertragen werden, sondern auch Anrufe. Wenn man jetzt das anschaut, wie das mit der Sicherheit ist, ist es so, die End-to-End-Verschlüsselung, End-to-End-Encryption, das ist eine technisch sehr komplexe Angelegenheit. Das heisst, im Moment ist es mindestens so, dass wir nur End-to-End verschlüsseln können, wenn wir im gleichen Ökosystem bleiben. Also wenn ich innerhalb von WhatsApp bleibe, mit einem WhatsApp-Anruf, dann kann der End-to-End verschlüsselt sein, weil die sehr komplexe Materie an beiden Enden vom Gleichen behandelt wird. Sobald ich einen Anruf auf eine Telefonnummer mache, dann ist das eigentlich nicht mehr möglich, weil es gibt keinen Standard, wie 1-zu-1-Verschlüsselung über verschiedene Anbieter muss gehen. Und das ist ja nicht gesagt, wenn ich mit der Swisscom neu anrufe, dass der mich anrufe, dass der auch Swisscom verwendet. Das heisst, sobald man auf Telefonnummern anrufe, dann kann nur noch die einfachere Transportverschlüsselung zur Anwendung kommen. Und sobald es natürlich ein Anbieter ist, der in der Schweiz beheimatet ist, nützt man die Verschlüsselung gegen den Staat nicht, weil der Staat hat das Recht, den Anbieter dazu zu zwingen, mir ihm die Daten zu liefern oder das Gespräch, das über den Anschluss läuft, auch auszuleiten.
Aber wenn ich meine WhatsApp-Applikation aufmache, einen Kontakt auswähle und oben rechts auf das Telefon gehe, dann tue ich direkt über WhatsApp kommunizieren. Dann habe ich einen Voice Call nur über WhatsApp sozusagen im WhatsApp-Ökosystem. Und falls WhatsApp wirklich Endzwend ist, dann könnte man es nicht ablösen.
Genau. Sie versprechen, dass es end-to-end encrypted ist, also dass niemand zwischendurch, auch nicht WhatsApp selber, das Gespräch könnte mitlösen.
Gut. Also, normal Telefonanschluss, eine Telefonnummer wählen, ist nicht sicher, jetzt habe ich gesagt, was ist sicher oder unsicher, ist abhörbar. Wie ist es denn jetzt, seit 2-3 Jahren, macht man Zoom, MS Teams, noch und nöcher, auch ich in meiner täglichen Praxis. Ist das eigentlich end-to-end oder ist es nicht end-to-end? Ich weiß es gar nicht.
Das hat eine grössere Diskussion gegeben, gerade am Anfang von der Pandemie. Am Anfang haben die das nicht geboten, weil eben, es ist technisch eine sehr komplexe Angelegenheit. Insbesondere dann, wenn es natürlich nicht 1-zu-1 ist, also eine Person zu einer Person, sondern Zoom sind dann natürlich meistens auch grössere Gruppen, die miteinander diskutieren. Es sind ja ganze Vorlesungen über Zoom gegangen. Aber die haben während der Pandemie haben die das nachgerüstet, also sowohl Zoom wie Microsoft Teams. Seit etwa einem Jahr, wenn ich es recht in Erinnerung habe, bieten End-zu-End-Verschlüsselung auch für Calls an. Dass also nur die tatsächlich teilnehmen, das können hören und Microsoft oder Zoom selber keine Möglichkeit haben, reinzuschauen.
Das ist aber vermutlich nicht per Default, das muss man neu einstellen.
Das ist je nach Anbieter, weil es eben auch sehr aufwendig ist, muss man es einschalten und teilweise sogar ist dann auch nur bei den richtigen Abo dabei.
Genau, also Sicherheit kostet wie immer Nerven und Geld in der Regel.
Genau.
Man kann aber grundsätzlich sagen, wenn man eine saubere End-zu-End verschlüsselte Lösung hat, könnte zwei Personen miteinander telefonieren, kommunizieren, im grössten Sinn, mit der überwiegenden Wahrscheinlichkeit, dass der State Actor nicht mitlässt.
Weder der State Actor noch irgendjemand anderes. Also auch nicht irgendein Black Hat Hacker sollte dort zuhören können.
Gut, und dreimal raten, das passt unseren Strafverfolgern nicht wahnsinnig. Richtig.
Genau, das hat der Staat, findet das natürlich gar nicht toll und hat deswegen schon länger Paniktrummeln
wirbeln,
genau, jetzt habe ich es wieder gefunden. Das hat schon in den 90er Jahren in den USA angefangen. Der erste Reflex ist, wenn man so etwas hat wie Verschlüsselung, wo einem eben als Staat behindern würde, man tut es verbieten.
Super spannend. Wir haben schon fast eine halbe Stunde miteinander geredet. Ich schlage vor, das machen wir in einer zweiten Folge, wie die Behörden versuchen zurückzuschlagen gegen die einzelnen Verschlüsselung.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.